Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Folge 322, Hohes Lied 3, 1 bis 5.
Heiß begehrende, suchende Liebe, ein Ideal in der Bibel?
Kennen Sie das? Ein heißes Begehren, eine Suche nach dem Menschen, den man liebt und unbedingt bei sich haben will, den man niemals mehr loslassen möchte?
Ja, ist das ein religiöses Gefühl oder hat das eher etwas mit Sex oder mit Erotik zu tun?
Naja, offensichtlich widerspricht sich das nicht, wenn man die Bibel kennt. Insbesondere ein Buch darin, das man Hohes Lied nennt. Ein seltsames Buch. Wenn man Lust und Begehren eher als Sünde versteht. Aber vielleicht sollten wir einen genaueren Blick einmal darauf werfen, an einem Beispiel.
Hohes Lied Kapitel 3, da steht Folgendes. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Ja, das ist doch ganz einfach Liebespoesie. Da kann man sich doch fragen, was hat das in der Bibel zu suchen? Der Autor ist jetzt nicht so ganz eindeutig, es hört sich eher nach einer Autorin an, aber es wird Salomo zugeschrieben. Interessant ist, wenn man dieses ganze Buch mal durchliest, das ist so vorrangig aus der weiblichen Perspektive geschrieben. Das ist ja eigentlich, so würde man heute sagen, eine Powerfrau, die weiß, was sie will, äußerst willensstark und äußerst unüblich jedenfalls. Auch nach den Kriterien von damals, da geht es um ein Begehren, es geht um Sinnlichkeit, es geht um eine Sehnsucht, es geht um das Bedürfnis nach Intimität. Ja, das sind intensive Gefühle. Das ist ausdrucksstark auch formuliert. Ja, muss ja irgendwas mit Liebe zu tun haben, ne? Aber was ist denn jetzt Liebe? Für die meisten Menschen ist sie ja am intensivsten erfahrbar als dieses lodernde, dieses heftige Begehren nach körperlicher Nähe zu einem, meist einem bestimmten anderen Menschen und kulminiert natürlich dann im Sex und in der die Vorstufe dazu nennt man Erotik. Klar, das ist dasjenige, wo dann die Gefühle am lautesten sind. Natürlich ist das hier auch zweifellos für manche fromme Menschen ein Ärgernis. Und das war auch damals schon so, ganz selbstverständlich. Und die Rabbis haben immer versucht, das zu rechtfertigen, dass das auch in ihrer Bibel eben drinsteht. Und sie haben versucht, diesen Text irgendwie umzuinterpretieren. So eine Art von Allegorie, die eigentlich die Liebe zwischen Gott und seinem Volk ausdrückt. Und das haben natürlich dann auch später die Christen gemacht, die haben das fortgesetzt. Dann ist das jetzt die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ja, ist nicht ganz falsch. Aber diese emotionale Wucht, die hier beschrieben wird, der wird natürlich durch solche direkte Allegorien und durch solche Form von Verständnisbemühung die Spitze abgebrochen. Es wird dann quasi zu so einer blutleeren Interpretation, so irgendwie abgehoben. Es gibt dann keine richtige Resonanz mehr zu den eigenen Gefühlen, oder können Sie sich als Teil der Gemeinde in diese Leidenschaft hineinversetzen, dass die ganze Gemeinde nun damit gemeint ist, dass sie ihren Geliebten sucht und dass man jetzt als Teil der Gemeinde eben mitsucht? Irgendwie ist das schwer vorstellbar. Es ist immer so ein ganz persönliches Gefühl, und darum geht's ja ganz offensichtlich auch. Wenn der Text jetzt zu Recht in der Bibel steht, dann muss er ja in irgendeiner Weise in Resonanz kommen zu unseren innersten Gefühlen und Sehnsüchten, auch wenn sie noch so geheim sind. Die Bibel will uns Gott näher bringen, das ist eindeutig. Also bleibt die Frage übrig, wie können die vitalsten, die geradezu wildesten, die stürmischsten Gefühle, zu denen wir fähig sind, uns näher zu Gott bringen? Um das zu verstehen, müssen wir noch mal ganz von vorn anfangen. Also wirklich von ganz, ganz vorne. Vor aller Zeit, vor allem Raum. Als es nur Gott gab, das umfassende Bewusstsein. Ja, da hat er sich dafür entschlossen, eine Schöpfung zu bilden. Er bildet den Keim des Universums. Dieser Keim, der ist jetzt nicht außerhalb von ihm, weil es gibt nichts außerhalb von ihm. Es muss also innerhalb seines Bewusstseins sein, denn es gibt außerhalb seines Bewusstseins nichts. Es gibt auch noch keinen Raum, auch eigentlich noch keine Zeit, aber jetzt bildet sich so etwas wie Raum, der Keim von Raum, Zeit und Energie. Zunächst unvorstellbar dicht. Ja, das ist unter diesem saloppen Begriff Urknall subsumiert, von dem man annimmt, dass es vor 13,8 Milliarden Jahren war. Aber eigentlich heißt das, dass er jetzt diesen Raum und diese Energie freilässt, freistellt. Für eine eigenständige Entwicklung. Alles, was jetzt kommt, bildet sich aus dem heraus, was er jetzt hier in diesen Keim gelegt hat. Auch Raum und auch Zeit. Unsere Frage, was gab es vorher? Vorher gab es nichts, weil es kein Vorher gab. Und in welchen Raum hat sich dieser Raum ausgebreitet? Auch das ist unsinnig, weil es gab keinen Raum. Es gab nur das Bewusstsein Gottes. Jetzt bildet sich Raum und Zeit. Jetzt hat das aber gleichzeitig eine Konsequenz. Denn das, was sich dort bildet, wenn er es freistellt, dass es werden kann, dann ist es ja wie von Gott getrennt. Aber es gibt nichts, was von Gott wirklich getrennt ist. Es kann nur eigenständig sein, in dem Sinne, dass es wie getrennt jetzt sich entwickeln darf. Aber natürlich auch nicht beliebig, sondern nach ganz klaren Gesetzmäßigkeiten. Gesetzmäßigkeiten, die wir einfach Naturgesetze nennen. Und diese Naturgesetze sind extrem sorgfältig von ihm gewählt. Sie sind so sorgfältig abgestimmt, dass das, was jetzt aus diesem Urknall sich entwickelt, tatsächlich seine Wege nimmt und dass diese Wege selbst von ihm in einer unfassbaren Genauigkeit auch berechnet wurden. Damals galt mit Sicherheit das Gleiche wie heute, das nämlich auch, was Einstein gefunden hat, die Spezielle Relativitätstheorie, E gleich mc Quadrat, das heißt, Energie und Masse sind irgendwie äquivalent. Also Materie und Masse und Energie ist eigentlich austauschbar. Das bedeutet, dass auch damals das, was da so als energetischer Punkt begonnen hat, in den Raum zu expandieren, also diese Photonen, die können sich auch durchaus als Teilchen, als die ersten Teile dessen, was man Materie nennt, kondensieren. Sie können also zu Materie werden. Also die Energie kann zu Materie werden. Aber wenn sie das wird, wenn also das beginnt, sich abzukühlen und dann auf diese Art und Weise auch sich Materie bildet, dann bilden sich immer gleichzeitig zwei Teilchen, nämlich das normale Teilchen und das Antiteilchen. Die beiden sind nämlich jetzt polar. Er hat also, wenn Materie sich bildet, alles schon auf Polarität hin ausgerichtet. Und wenn diese beiden Teilchen sich begegnen, dann macht's wupp und sie werden wieder zu Energie. Also, das heißt, schon ganz am Anfang gibt es so etwas wie eine Polarität, die sich begegnet und total zur Energie wird. Der Raum wird jetzt immer größer, die Energie kühlt sich ab. Und wenn man das jetzt mal ganz praktisch betrachtet, wäre jetzt normalerweise nur noch so etwas wie Strahlung übrig. Denn alle polaren Teilchen, die Teilchen und die Antiteilchen, die sind jetzt wieder zerstrahlt und am Schluss bleibt nichts anderes übrig als Energie in einem sich ausweitenden Raum. Das nennt man Symmetrie, weil das immer symmetrisch ist. Und jetzt gibt es ein großes Geheimnis. Die Physik, die Kosmologen, die haben dieses Geheimnis nicht gelüftet, weil nämlich dieses Gleichmaß, dass sich, wenn Energie sich bildet in Teilchen und Antiteilchen, was man übrigens experimentell auch beweisen kann, dass das auch wirklich so funktioniert, ja, wenn sich das jetzt zerstrahlt, dann gibt es eine seltsame Asymmetrie. Von 5 Milliarden Teilchen bleibt ein Teilchen übrig, das keinen Partner findet. Das heißt also, dass kein Antiteilchen findet. Man muss sich das klar machen. 5 Milliarden zu 1. Und dann bleibt letztendlich das übrig, was wir heute Materie nennen. Natürlich in der elementarsten Form. Es kondensiert sich weiter zu Wasserstoff und Helium. Ja, und dann beginnen die Naturgesetze auch zu wirken. Also die Naturgesetze, wie kann man die denn umschreiben? Das sind immer Wechselwirkungen, was aufeinander wirkt, in einer ganz klaren, geordneten Art und Weise. Beziehungen, also anders ausgedrückt. Alles, was Gott geschaffen hat, ist von vornherein einmal polar, das haben wir jetzt gesehen, und zum anderen aber auf Wechselwirkung ausgerichtet. Man kann im Grunde genommen 4 große Kräfte voneinander unterscheiden. Eine starke Wechselwirkung, eine schwache Wechselwirkung, eine elektromagnetische Wechselwirkung und die Gravitation als Wechselwirkung. Die starke Wechselwirkung, die hat was damit zu tun, dass Atomkerne auch stabil bleiben. Und ja, da müssen wir uns jetzt gar nicht drüber unterhalten. Die elektromagnetische Wechselwirkung ist das, was wir ständig erleben. Das ist die Interaktion von Strahlung mit der Materie. Und das ist ein elementares Phänomen. Wir leben von der Sonne, wir sind Materie. Meine Bräune ist durch diese Wechselwirkung bedingt. Klar. Und dann gibt's diese gravitative Wechselwirkung, Gravitation. Sie ist übrigens die schwächste Kraft von all den anderen, die ich jetzt mal angedeutet habe. Aber sie hat eine Besonderheit. Sie ist zwar die schwächste Kraft, aber sie hat eine unendliche Reichweite. Sie ist nicht abschirmbar durch nichts. Die schwache Kernkraft, die wächst, die ist nur in der Lage, innerhalb des Atomkerns überhaupt eine Wirkung zu entfalten. Außerhalb dessen wirkt sie schlichtweg nicht. Die Gravitation wirkt aber durchs ganze Universum hindurch. Und das hat eine Wirkung. Obwohl sie letztendlich die schwächste Kraft ist, ist sie doch die wirkmächtigste, denn sie führt jetzt zu Ballungen, die Materie, die sich ballt. verdichtet. Und durch diese Verdichtung entsteht so etwas wie eine energetische Verdichtung. Es heizt sich auf. Und wenn das eine bestimmte Dichte überschreitet, dann beginnt eine Kernfusion. Die werden so dicht durch die Gravitation aneinander gepresst, dass sie tatsächlich die Kerne, die normalerweise kaum was miteinander zu tun hätten, jetzt beginnen zu fusionieren. Aus diesem Wasserstoff wird Helium und aus dem Helium werden dann schwerere Elemente und dabei wird Energie frei und das ist die Sonne oder die Sonnen. Die entstehen nur dadurch, dass durch Gravitation dann in dem Augenblick eine Energie freigesetzt wird, die wie bei unserer Sonne Milliarden von Jahren weiter nach außen strahlen kann. Ja, und innerhalb dieser Sonne werden jetzt die schwereren Elemente durch Kernfusion erbrütet, so nennt man das. Also brüten heißt, jetzt ist es nicht mehr nur noch Wasserstoff und Helium und vielleicht eine Winzigkeit von Lithium, sondern all die anderen höheren Elemente werden dann dort erzeugt. Reicht aber noch nicht, denn jede Sonne hat irgendwann mal auch ein Lebensende. Und zum Lebensende, wenn das Gleichgewicht beginnt zu kollabieren, dann beginnt sie zu explodieren. Das nennt man Supernova. Und es entsteht nochmal eine gewaltige Hitze, in der auch wieder noch schwerere Elemente erbrütet werden können. Ja, und dann werden diese schweren Elemente in den Weltraum rausgepustet. Und was machen sie da? Sie ballen sich wieder zusammen. Es entsteht eine neue Sonnengeneration. Und es entstehen dann in den nächsten Sonnengenerationen auch wieder höhere Elemente. Ja, interessant ist, dass unsere Sonne höchstwahrscheinlich schon eine dritte Generation hinter sich hat. Interessant ist ja auch, woraus besteht denn unser Körper so? Jetzt nicht als Molekül betrachtet, sondern als Atome betrachtet, besteht dazu 63% aus Wasserstoff, 22,5% Sauerstoff, 9,5% Kohlenstoff, 1,4% Stickstoff und dann kommen da noch Calcium und Chlor und Phosphor, Kalium, Schwefel, Natrium, Magnesium und so weiter, was man so als winzige Spurenelemente halt braucht. Und alles ist in der Sonne erbrütet worden, in den vorherigen Sonnen im Wesentlichen. Ja, wir leben jetzt hier unter einem gelben Zwerg, ziemlich langlebig, was auch gut ist. Damit hatte das Leben auch Zeit, sich zu entfalten. Ja, und als unsere Sonne sich gebildet hat, hat sich aus der Staubscheibe um die Sonne herum auch wieder Ballungen durch die Gravitation entwickelt. Diese Anziehungskräfte. Ja, und da haben sich dann eben in dem Falle auch die schwereren Elemente zusammengeballt. Wir leben auf einem Gesteinsplaneten. Da ist ein Eisenkern, die Erdkruste, die zur Hälfte aus Sauerstoff und auch zu einem Viertel aus Silizium besteht. Ja, jetzt ist eins klar. Energie, Wechselwirkung, Ballungen, Zerfall. Und wenn das immer so ein paar Generationen weitergeht, dann hat das letztendlich zur Konsequenz, dass sich alles beginnt auszugleichen. Das nennt man in der Physik dann Entropie. Das heißt also, alles beginnt immer gleichmäßiger zu werden. Es gibt keine großen Wechselwirkungen mehr. Man kann es Wärmetod nennen oder Kältetod nennen. Also das wäre es dann gewesen. Nee, ist es aber nicht. Jetzt kommt nämlich eine neue Zäsur. Das, was man Leben nennt. Und was ist das Besondere am Leben? Das Leben wehrt sich gegen die Entropie. Leben organisiert sich, tauscht Informationen aus, es reagiert auf Reize, was ja auch Informationen sind, es akkumuliert Energie und auch stoffliche Strukturen, was man dann Stoffwechsel nennt und was zum Wachstum führt. Es drängt zur Vermehrung und es gibt die Strukturinformationen, die es in sich gesammelt hat, dann immer an die nächsten Generationen weiter. Das Leben bildet immer komplexere Strukturen und das ist das Gegenteil von Entropie, eine immer größere Form von Ordnung. Ja, woher kommt denn dieser Lebensdrang, der gegen die Physik geradezu verstößt. Auch das weiß man eigentlich nicht, wie Leben entsteht. Das Leben so funktioniert, das weiß man schon. Aber wie es entsteht und wie, auf welche Art und Weise es jetzt praktisch sich gegen diese Naturgesetz des Wärmetodes oder Kältetodes beginnt aufzulehnen? Ja, es gibt aber eine einfache Antwort, weil nämlich Gott in alles Lebendige einen göttlichen Keim gelegt hat. Worin besteht der? Alles, was von Gott getrennt ist, das ist ja die Grundlage der Schöpfung, dass er das zunächst von sich getrennt hat, aber der göttliche Keim ist ja immer noch mit ihm verbunden. Und das Getrennte und damit Eigenständige ist letztendlich immer auf Gott ausgerichtet. Es ist bedürftig. Es drängt nach einer Art von Wiedervereinigung. Was natürlich das Leben, eine Bakterie weiß natürlich, dass nicht, dass es jetzt in irgendeiner Weise zu Gott will. Klar, darum geht's auch gar nicht. Aber dieser Drang, dieser Lebensdrang, der gegen die Entropie permanent sich vermehren will, das hat etwas damit zu tun, dass wir tatsächlich als lebendige Wesen irgendwie merken, es fehlt was. Wir brauchen etwas. Natürlich erst mit dem menschlichen Bewusstsein beginnt uns das deutlicher zu werden. Wir haben eine Ahnung davon, dass wir etwas brauchen, was wir nicht ganz selbstverständlich satt und zufrieden und behaglich in unserem Leben einfach nur haben können. Es ist ein ganz tiefer, elementarer, geradezu existenzieller Mangel, eine Bedürftigkeit, die uns auf die Suche schickt, die eine Sehnsucht erzeugt. Und diese Sehnsucht ist ein konstitutiver Bestandteil unserer Existenz. Wir können sie nicht zum Verschwinden bringen. Ja, wo suchen wir dann? Ja, da, wo wir naheliegenderweise es vermuten. Wir suchen in der Welt, wir ergreifen das, was wir glauben, dass unsere Sehnsucht befriedigen könnte. Ja, und wenn das ausufert, dann wird daraus Gier, da wird daraus auch Gewalt, dass wir uns das mit Gewalt oder Lüge verschaffen. Daraus wird das Bedürfnis, Macht zu haben, damit man sich das alles verschaffen kann. Auch jeder Hochmut, jede Geltungssucht ist daraus geboren, weil das ist ja nichts anderes als die Gier nach Anerkennung. Und Anerkennung ist eine Variante dessen, dass von anderen einem etwas zukommt, dass man jetzt mehr wird, mehr im Wert. Und das ist dasjenige, was Hochmut und Geltungssucht in sich trägt. Also es entwickelt sich eine Gier nach allem, was diese Welt irgendwie zu bieten scheint. Aber völlig egal, was wir kriegen, völlig egal, was wir haben, wir sind prinzipiell unbefriedigbar. Und wir sind tatsächlich sogar noch umso unzufriedener, je mehr wir haben. Weil alles, was wir haben, merken wir ja, das ist es nicht. Also wollen wir mehr und denken, durch die Menge wäre es vielleicht möglich, aber es funktioniert nicht. Und natürlich ist dann diese sogenannte erotische oder sexuelle Anziehung eine außerordentlich mächtige und vitale Kraft in uns. Ein Drang, der irgendwie danach drängt, jemandem irgendwie extrem nahe zu sein und Lust an dieser Nähe zu erfahren. Und das kann so stark werden, dass alles andere egal zu werden beginnt. Jeder Rehbock, der vor einem Auto völlig egal hinter der Rehkitz hinterherläuft, über die Straße läuft und dabei umgefahren wird, ist ein Beispiel. Die Männer, die also durch das Schicken von Bildern ihrer Genitalien irgendwo ihre Karriere zerstören. Absurd könnte man denken, was sie da machen. Oder die Skrupellosigkeit, mit der auch die Gesundheit, die seelische und die körperliche Gesundheit von Menschen durch Missbrauch zerstört wird. Alles das hat damit zu tun, dass das eine unheimlich drängende Kraft ist. Aber wir dürfen, egal wie negativ das ausartet, nie vergessen, es gibt eine Urquelle. Und das ist der Drang des Lebens zur Quelle allen Lebens. Es ist das Bedürfnis, lustvoll eins zu werden. Es ist ein Bedürfnis nach Seligkeit, durchaus.
nach einem konkreten, praktischen, intensiv erlebbaren Himmel, nach irgendeiner Art möglichst ewiger Freude. Das ist ganz klar. Ja, und die Botschaft der Bibel ist auch eindeutig. Sie sagt eigentlich, alles auf der Welt ist, wenn es lustvoll oder mit Liebe zu tun hat, ist nur ein Abglanz, eine Art von Anmutung. Und am intensivsten natürlich in sogenannten echten Liebesbeziehungen. Wenn Menschen wirklich sich ganz nahe kommen können und nicht nur körperlich, sondern im Wesentlichen vom Herzen her. Dennoch ist auch diese Erfahrung von Liebe nur ein Hauch gegenüber dem, was wahre Liebe heißt. Und zwar dann, wenn Gott selbst uns als Person begegnet, sogar als Mensch zu begegnen bereit ist. Wenn wir erfahren, was wirklich zutiefst selig machende Liebe eigentlich spürbar bedeutet. Und diese wahre Liebe ist eben nicht irgendwie abgehoben, irgendwie so theologisch kultiviert, so im Sinne von, ja, da müssen wir so reine Gedanken dazu entwickeln, sondern sie ist ebenfalls vital, sie ist intensiv, sie ist leidenschaftlich, sie ist auch geradezu verzehrend, aber auch durch und durch erfüllend. Sonst könnte nicht in dem Glaubensbekenntnis der Juden stehen, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das könnte sonst überhaupt nicht wahr werden, sondern das kann ja nicht irgendwo so eine abgehobene gedankliche Konstruktion sein. Aber was heißt hier, du sollst? Eigentlich müsste man sagen, du darfst ihn lieben und du kannst ihn lieben. Du bist dazu befähigt, er hat dich dazu befähigt. Und heute ist es für uns erheblich leichter, weil wir ja schon als Person mit Namen und mit Gesicht und mit Stimme denjenigen kennen, der uns entgegenzukommen bereit ist, der eigentlich jedem von uns schon ganz nah ist und der nur darauf wartet, dass wir uns umdrehen und dass wir zu ihm gehen. Also, lassen wir unsere Sehnsucht doch groß werden. Suchen wir nach ihm auf den Straßen und Gassen unseres Lebens. Und wenn er sich hat finden lassen, dann ergreifen wir ihn. Und dann lassen wir ihn nicht mehr los. Und dann nehmen wir ihn mit in die Liebeskammer unseres Herzens.